WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 17. Juni 1703. Der Geburtstag des Theologen und Methodistenbegründers John Wesley.
Meine Herren, die Universität wird verseucht von den Söhnen der Reue, deren Zahl täglich steigt, und die versuchen, aus diesem Ort ein einziges Kloster zu machen. Da dies schlimme Folgen haben könnte, hielt ich es für angebracht, sie zu kontaktieren und zu hoffen, dass dieser Sekte, die man Methodisten nennt, ein Ende bereitet wird.
Fürwahr, eine äußerst dubiose Gruppe ist das, die da von sich reden macht. Eine Handvoll Studenten der Universität Oxford trifft sich mehrmals wöchentlich, nicht nur um gemeinsam zu beten, aus der Bibel vorzulesen und sich gegenseitig die Sünden zu bekennen, mehr noch.
Alle sozialen Zerstreuungen und Unterhaltungen werden von ihnen abgelehnt, und in ihrem Bestreben, allen Luxus zu vermeiden, schließen sie nicht nur alle Annehmlichkeiten aus, sondern alles, was zum Leben absolut notwendig ist.
Als heiliger Club sind sie schon verspottet worden, als Verein der Gottesfürchtigen, Bibelmotten, Sollübererfüller und schließlich als Methodisten, denn sie folgen äußerst fragwürdigen, selbst auferlegten Glaubensregeln, ihren Methoden.
Sie vernachlässigen und quälen ihren Leib und praktizieren rigorose und abergläubische Gebräuche, die Gott niemals von ihnen verlangt hat. Mittwoch und Freitag sind strikt als Fastentage einzuhalten. Jeden Morgen um 4 aufzustehen wird als obligatorisch betrachtet und 2 Stunden Lieder zu singen als eine nicht zu ersetzende Pflicht des Christseins.
Der Anführer dieser seltsamen Sektierer heißt John Wesley, Pfarrerssohn aus dem mittelenglischen Sprengel Epworth. Zusammen mit seinem Bruder Charles will er den christlichen Glauben auf ein neues Fundament stellen.
Ich verstehe Religion nicht als bloßes Aufsagen zahlreicher Gebete morgens und abends, privat oder öffentlich, nicht als etwas einem ansonsten sorglosen und weltlichen Leben gelegentlich Beigefügtes, sondern als eine dauerhafte und bestimmende Herzensangelegenheit, eine Erneuerung unseres Geistes im Geiste Gottes.
Die Methodisten um John Wesley besuchen regelmäßig Arme, Kranke und Gefangene, die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Die verbreitete Haltung des »Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott« lehnen sie ab. John Wesley antwortet darauf:
»Gott hilft denen, die anderen helfen.«
Es ist die Verbindung von persönlichem Glauben und gesellschaftlicher Verantwortung.
Hartmut Hunt, Pastor in Ruhe der evangelisch-methodistischen Kirche und Wesley-Kenner.
Die Begründer des Methodismus, vor allen Dingen die beiden Brüder Charles und John Wesley, sind sehr betont der Meinung gewesen, dass Glaube nicht nur etwas Innerliches ist, sondern dass diese Überzeugung ein äußeres Gesicht tragen muss im Verhalten der Menschen.
Die Hilfe aber soll aus christlicher Nächstenliebe und Verantwortung kommen, nicht in Erwartung eines himmlischen Lohns.
Es gibt viele Dinge, die für John Wesley besonders abstoßend waren, und zu den Dingen gehörte die sogenannte Werkgerechtigkeit, dass man durch gute Werke sich die Gerechtigkeit bei Gott verdienen könne. Er war davon zutiefst überzeugt, dass das Heil ein Geschenk Gottes ist, dass aber bei Menschen, die dieses Heil erfahren haben, die Konsequenz ein gottgefälliges Leben sei.
Das Leben des John Wesley beginnt am 17. Juni 1703. Die Erziehung ist streng im ebenso kinderreichen wie frommen Haushalt der Wesleys. So schreibt Johns Vater Samuel später:
Sobald sie sprechen konnten, lernten die Kinder das Vaterunser, das sie stets nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen aufsagen mussten. Sie lernten sehr früh beim Familiengebet still zu sein und danach um Segen zu bitten, was sie durch Zeichen machten, solange sie noch nicht sprechen oder niederknien konnten.
Im Jahr 1720 geht John Wesley nach Oxford und schreibt sich zum Studium der Künste in Christchurch ein, dem angesehensten College der angesehenen Universitätsstadt im englischen Königreich. John will eine akademische Laufbahn einschlagen. Weil die Lehrer fast sämtlich Geistliche sind, strebt er die Ordination an. Bis dahin hatte Johns Religiosität wohl zu wünschen übrig gelassen. In einem Brief an ihren Sohn schreibt Susanna Wesley:
Ich wünsche von Herzen, dass du dich einer ernsthaften Selbstbefragung unterziehst, damit du erkennst, ob du eine begründete Hoffnung auf Errettung haben darfst. Ich halte die diesjährige Fastenzeit angemessen für deine Vorbereitung auf die Ordination.
Wesley scheint sich die Ermahnung zu Herzen zu nehmen. Jedenfalls notiert er wenig später nach einem Gottesdienst:
Karfreitag 1725. In der Kapelle kam eine große Zahl unreiner Gedanken in mir auf, welche mit folgenden Versuchungen zusammenhängen. A. Lasse mich immer wieder allzu sehr hinreißen zu schwachem Verhalten. B. Höre bei zu viel Geschwätz zu und lese nutzlose Theaterstücke und Bücher. C. Faulheit. Und schließlich D. Mangelnde Sorgfalt, mit wem ich mich umgebe. Daraus schließe ich, dass es notwendig sei, a. an einem ernsthaften und sittsamen Lebenswandel zu arbeiten, b. geschwätzige und leichtfertige Gesellschaft zu meiden, c. Gottesfurcht zu üben, d. Müßiggang zu meiden, zu freizügigen Umgang mit Frauen sowie stark gewürztes Fleisch, e. jedem Aufflackern von Lust zu widerstehen und schließlich f. regelmäßig und eifrig zu beten.
Diese Regeln baut er in der Folgezeit zu einem Katalog aus. Um sich darüber Rechenschaft zu geben, ob er sie auch einhält, beginnt Wesley ein Tagebuch, in dem sein Tagesablauf minutengenau festgehalten ist, mit Anmerkung, ob er damit eine seiner Regeln gebrochen oder gehalten hat, samt dem Grad seiner Hingabe auf einer Skala von 1 bis 9.
4.15 Uhr angekleidet, die notwendigen Geschäfte erledigt. 4.30 Uhr Tagebuch, persönliches Gebet. Hingabe 6, Regel 8 gebrochen. Regel 4.2 gehalten. 5.45 Uhr Feuer
angebracht. Er ist nicht der Einzige gewesen, der an dieser Stelle auch ein etwas übersteigertes Frömmigkeitsverständnis gehabt hat. Wobei Verständnis hier vielleicht schon der falsche Ausdruck ist. Es ist eine Form von Emotionalität, die da sehr stark ist. Fast ein bisschen auch was Schwärmerisches, wobei er dem später total den Abschied gegeben hat.
Leidet 39. Hingabe 6, Regel 8 gebrochen.
In diesem schwärmerischen Geist trifft sich vom Herbst 1732 an die Gruppe Oxforder Studenten und erregt bald Aufsehen. Zwei Jahrhunderte ist es her, dass Heinrich VIII. Von der katholischen Kirche abgefallen ist. Zwei Jahrhunderte, in denen England zuerst anglikanisiert, dann rekatholisiert, dann wieder anglikanisiert wird. Die Debatte über den richtigen Weg der Kirche in England kocht immer wieder hoch. Gruppen und Grüppchen wie die Oxforder Studenten stehen deshalb unter genauer Beobachtung. Vor allem nachdem ein Mitglied der Gruppe stirbt, angeblich wegen der rigiden religiösen Praktiken. Auch wenn Wesley jeden Zusammenhang bestreitet, Zweifel bleiben. In sein Tagebuch notiert er:
Wie kann ich einen Kurs zwischen übertriebener Selbstverleugnung in bestimmten Fällen und der Genusssucht steuern? Tu das, was in deiner Macht liegt, und Gott wird deinem guten Willen nachhelfen.
Die Gruppe um die Brüder Wesley bleibt zunächst klein. Nicht mehr als eine Handvoll sind es, mal mehr, mal weniger. Da erhält John das Angebot, als Missionar nach Georgia zu gehen, zusammen mit seinem Bruder. Nach reiflicher Überlegung sagt er zu. Eine Atlantiküberquerung ist im 18. Jahrhundert ein gefährliches Unterfangen, zumal im Winter. John Wesley hat das Meer immer gehasst, deshalb auch nie ein Schiff bestiegen. Und nun lehrt ihn die aufgebrachte See, dass es mit seiner Heilsgewissheit noch nicht allzu weit her ist. Doch auf dem Schiff lernt er Mitreisende kennen, die offenbar nichts aus der Ruhe bringen kann. Eine deutsche Gruppe der Herrenhuter Brüdergemeinde.
Sonntag, 25. Gegen Mittag begann unser dritter Sturm. Um 7 ging ich zu den Deutschen. In der Mitte des Psalms, mit dem ihr Gottesdienst begann, brach die See übers Deck, zerfetzte das Hauptsegel, überschwemmte das ganze Schiff, ergoss sich zwischen die Decks, als hätte die große Tiefe uns bereits verschlungen. Ein schreckliches Geschrei erhob sich unter den Engländern. Die Deutschen sangen ungerührt weiter. Anschließend fragte ich einen von ihnen: Hattet ihr keine Angst? Er antwortete: Gott sei Dank, nein. Ich fragte: Aber hatten eure Frauen und Kinder denn keine Angst? Er antwortete milde: Nein, unsere Frauen und Kinder haben keine Angst zu sterben.
Was haben die für einen festen Glauben, dass der Sturm sie nicht so bewegen kann, dass sie ihre Singstunde beenden? Und was müssen das für Lieder sein, die sie singen, dass die Lieder sie so bestärken können in ihrem Glauben? Und er hat noch auf dem Schiff angefangen, Deutsch zu lernen.
Ein halbes Jahr nach dem Sturmerlebnis gibt Wesley ein Gesangbuch heraus, das erste religiöse Gesangbuch in den USA, mit einer ganzen Reihe von Liedern der Herrenhuter, die Wesley selbst ins Englische übersetzt hat.
Das ist deshalb so wichtig, weil der Methodismus eine Singbewegung gewesen ist. Die große Ausbreitung des Methodismus über die ganze Erde ließe sich überhaupt nicht erklären, wenn nicht das Singen eine so große Rolle gespielt hätte.
Mit seinem Bruder Charles zusammen wird John Wesley insgesamt 60 verschiedene Gesang- und Liederbücher herausgeben.
An der Stelle ist John Wesley ein guter Lutheraner gewesen. Luther hat nämlich gesagt: Wenn Sie es nicht singen, glauben Sie es nicht.
Der Aufenthalt in den USA ist kurz und nicht sonderlich erfolgreich. Wesley kehrt bereits ein Jahr später nach England zurück, nach fruchtlosen Missionierungsversuchen bei den ansässigen Indianern und dem halbherzigen und völlig fehlgeschlagenen Versuch einer Romanze mit einer jungen Siedlerin. Dieser erste ernsthafte Versuch, mit einer Frau anzubändeln, bleibt lebenslang auch sein letzter. Wesleys Methodistenfreunde waren in seiner Abwesenheit nicht untätig. Nach seiner Rückkehr geht Wesley nach London, wo sich mittlerweile auch methodistische Gesellschaften gebildet haben. Er hält engen Kontakt zu der Herrenhuter Gemeinde und kommt durch sie zu der Überzeugung, dass sein Glauben viel zu schwach sei. Lange hadert er mit sich selbst, bis zu einem Erlebnis im Frühjahr 1738.
Am Abend ging ich sehr unwillig zu einer Gesellschaft in der Aldersgate Street, wo jemand aus Luthers Vorrede zum Römerbrief vorlas.
So kommt der Glaube nicht als alleine durch Gottes Wort oder
etwa um 9:15, während er die Veränderung schilderte, die Gott durch den Glauben an Christus bewirkt, spürte ich, wie mir seltsam warm ums Herz wurde. Ich spürte, dass ich Christus vertraute. Christus allein, der mich errettet. Und mir wurde die Gewissheit geschenkt, dass er meine Sünden hinweggenommen hatte. Ja, sogar meine.
Dieses Erweckungserlebnis wird zum zentralen Ereignis in Wesleys Leben und zum zentralen Bestandteil der späteren methodistischen Kirche. Doch nicht alle sind von Wesleys Erweckung begeistert. So schreibt eine Dame der methodistischen Gesellschaft kurz darauf an seinen Bruder Samuel:
Sperren Sie Mr. John ein oder bekehren Sie ihn, wenn er bei Ihnen ist. Denn nach seinem Verhalten am Sonntag werden sie glauben, dass er nicht ganz richtig im Kopf ist. John stand in unserem Haus auf und teilte den Menschen mit, dass er 5 Tage zuvor noch kein Christ gewesen sei, worauf ich entgegnete, wenn sie kein Christ sind, solange ich sie kenne, waren sie ein großer Heuchler, denn sie haben uns alle glauben lassen, sie seien einer gewesen.
Doch davon lässt sich Wesley nicht beirren. Von nun an beginnt die Zeit der Wanderpredigten. Wesley und seine methodistischen Mitstreiter reisen von Stadt zu Stadt. In den meisten Kirchen dürfen sie nicht mehr predigen, also gehen sie nach draußen, auf Plätze, Felder, Friedhöfe. Auch wenn Wesley das anfänglich eher unangenehm ist.
Ich konnte mich zunächst kaum mit dem Gedanken anfreunden, auf so seltsame Weise auf Feldern zu predigen. Mein ganzes Leben lang hatte ich so beharrlich darauf geachtet, alles mit Würde und Anstand zu tun, dass ich es fast als Sünde betrachtet hätte, jemandes Seele zu retten, wenn das nicht in einer Kirche vonstatten ginge.
Die Menschen kommen in Scharen, vor allem um ihn predigen zu hören. Von 3.000, 4.000, ja einmal sogar von 15.000 Zuhörern berichten die Quellen.
Er war auf jeden Fall eine Führernatur. Ein Mann, der eine große Autorität ausgestrahlt hat, der sich dessen auch bewusst war. Also ein schwaches Ego hat er sicher nicht gehabt.
Und er ist ein begnadeter Organisator. Er gründet Waisenhäuser und Hospitäler, Armenapotheken und Darlehenskassen. Aus diesen Wurzeln wird später die Heilsarmee entstehen. Wesleys Leute kümmern sich um arme Familien und Gefangene, auch um Kriegsgefangene, die nach dem Ende des Krieges zwischen England und Frankreich vor den Toren Londons vegetieren.
Er hat Decken gesammelt und anderes, um diesen französischen Kriegsgefangenen zu helfen. Das haben viele für Vaterlandsverrat gehalten. Er hat sich dadurch nicht beirren lassen. Er war ein königstreuer Mann, zum Teil erschreckend konservativ, königstreu für uns heute. Aber die Not der Menschen und die Hilfe für sie stand über allem.
Die Wesleyanische Bewegung breitet sich über ganz England aus und fasst auch Fuß in den USA. Von den strikten Methoden, die ihnen den Namen gaben, haben sich die Methodisten da längst verabschiedet. Theologisch unterscheidet die Methodisten wenig von den anderen protestantischen Kirchen. Weder Wesley noch seine Mitstreiter entwickeln eine eigene Lehre. Das Auffällige an den Methodisten sei ihre Unauffälligkeit, sagt der Methodist Hartmut Hunt.
Sonst haben sich eigentlich eher Bewegungen ausgebreitet, die eine besondere neue Lehre hatten. Wenn man zum Beispiel an die Lehre von der Großtaufe denkt im Baptismus. Solche Gruppen haben es immer ein bisschen leichter, die sich deutlich unterscheiden. Ein theologischer Lehrer von mir hat gesagt, wir Methodisten müssten eigentlich zumindest eine richtige Irrlehre haben. Das wäre dann leichter für uns, uns zu profilieren und uns zu positionieren.
John Wesley sieht seine Bewegung lange wachsen. Als er im Jahr 1791 stirbt, gibt es in England über 75.000 Methodisten. Und es scheint, als sei er zufrieden. Er verabschiedet sich mit den Worten:
Das Beste von allem ist, Gott ist mit uns. Leb wohl.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 14:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de